Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von JBB, Jakob Bentele Buffler. Steuer und Beratung. Digital, unternehmerisch, fair.
Ja, das war damals absolute Highlight gewesen, neben anderen, ja, neben den Derbys oder so, die Spieler mit Schalke und so, Dortmund. Aber das war schon der absolute Highlight gewesen. Wir haben eine super Mannschaft gehabt. Damals war die Olympiade, die ging auch über 3 Wochen, glaube ich noch. Und wir haben von Korea sehr, sehr viel gesehen, weil wir ja erst ab dem Halbfinale waren wir im Olympischen Dorf.
Ja, herzlich willkommen, liebe SVS-Fans. Podcast ist wieder angesagt. Echt und anders, Folge 24. Und wir haben heute keinen Spieler, wir haben nämlich einen ganz speziellen Gast, unseren Co-Trainer Gerhard Kleppo-Kleppinger. Gerhard Kleppo, schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich auch.
Und falls ihr euch fragt, was mit Stefan ist, der ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, der sitzt mit bei uns, aber in gutem Abstand. Stefan, dir natürlich gute Besserung. Kleppo, du wurdest 66, letzte Woche Freitag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle.
Danke.
Wie hast du denn den Geburtstag gefeiert im Rahmen unseres Spiels gegen den SC Freiburg?
Ganz locker, eigentlich wie ich fast jeden Geburtstag feiere, bloß dass wir heute diesmal Spiel hatten. Ich bin nicht so ein Feierbeast an den Geburtstagen und das war natürlich am Freitag dann top, dass wir auch noch den Dreier geholt haben. Das war noch ein nachträgliches oder ein zusätzliches schönes Geburtstagsgeschenk hier.
Generell das Spiel vom Freitag, jetzt so mit ein paar Tagen Abstand betrachtet, wie sieht die Analyse aus zu dem Ding?
Ja gut, wir wussten, dass es nicht einfach wird. Freiburg durfte man nicht unbedingt am Tabellenstand da messen. Die hatten vorher zweimal gewonnen, unter anderem auch in Ingolstadt. Und von daher wussten wir, dass es eine harte Nuss wird. Und erste Halbzeit hatte ich auch so ein bisschen bestätigt, sind wir nicht so richtig in den Rhythmus reingekommen. Dann zweite Halbzeit, auch nach den Umstellungen, ist es uns besser geglückt. Und zum Glück hat der Liban dann den entscheidenden goldenen Treffer erzielt.
Hat das Tor vom Liwan in irgendeiner Art und Weise zu der Art des Spiels gepasst? Weil ich glaube nicht, dass er den, obwohl er es im Interview gesagt hat, er wollte den ja nicht reinmachen. Hat gepasst irgendwie zum Spiel?
Er hat gepasst. So ein Sonntagsschuss am Freitagabend kann man immer mal dankend annehmen. Und ja, und eigentlich heute ist das alles schon wieder ad acta und wir haben den Dreier, alles ist gut.
Jetzt haben wir einige Spieler hier schon gehabt beim Podcast und haben denen eigentlich immer die gleiche Frage gestellt. Von daher, ich muss sie stellen. Warum tun wir uns gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel so schwer und gegen die oben, die bespielen wir und gewinnen die Dinge auch relativ gut, klar oder was auch immer? Was kann da?
Ja, ich glaube, so ein kleiner Knackpunkt ist auch Mannschaften, die so ein bisschen hinten drin stehen. Die haben auch riesen Respekt vor uns, muss man auch sagen. Die stehen dann halt mal tiefer, da sind die Räume nicht so da. Wenn du so gegen Dresden spielst oder auch, wie es in der Vorrunde auch hier bei uns war, gegen 60 München, die spielen mit. Dann hast du im Umschaltspiel dann schon Räume da, die du bespielen kannst. Und das tut uns eigentlich ganz gut. Und von daher sehen wir eigentlich gegen diese Clubs immer gut aus.
Grundsätzlich, wie siehst du die Saison bisher? Ist ja wechselhaft in der einen oder anderen Stelle. Auf der anderen Seite 2024 haben wir jetzt erst ein Spiel verloren. Sieht ganz gut aus und wir haben ja auch noch genug Spiele. Wie siehst du die Situation nach dem Abstieg jetzt in die dritte Liga und die Entwicklung mit dem komplett neuen Kader, mit dem Umbruch und dem allem, was dazugehört?
Ja, ich glaube, dass wir das letztendlich irgendwie doch ganz gut jetzt hinbekommen haben mit dem Umbruch, weil für mich ist dieser Abstieg von der zweiten in die dritte Liga ist praktisch einer ohne Fallschirm. Der ist brutal und da stehst du völlig vor dem Scherbenhaufen, musst total neu aufbauen und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Für meine Begriffe haben wir eine sehr, sehr gute Mannschaft beisammen, die sich finden musste, die sich auch jetzt gefunden hat. Wir haben trotzdem immer noch, auch wenn man sieht, Ruben Hennings, der praktisch nicht zu 100% uns immer zur Verfügung stand. Dann haben wir die ein oder andere Ausfälle gehabt. Aber insgesamt haben wir für meine Begriffe eine sehr, sehr gute Truppe. Es war halt so gewesen, dass Dresden zu Beginn der Saison da vorn weggezogen ist. Auf einmal waren sie halt weg mit 10, 12 Punkten. Regensburg hat da ein bisschen mitgezogen. Sie hatten auch keine Dellen gehabt bis dahin. Die haben eigentlich ein Spiel verloren, das war gegen uns, wo sie aber niemals verlieren durften. Von daher waren die auch relativ stabil, waren auch einmal weg gewesen. Aber man sieht mit der Beharrlichkeit und mit einer guten Arbeit, die wir jetzt geleistet haben, dass wir peu à peu da rangerückt sind. Und man sieht auch vorne jetzt, dass sie nervös werden, dass sie bröckeln. Und das ist die große Chance für uns, wenn wir stabil bleiben, wenn unsere Leute an Bord bleiben. Und dann haben wir sehr, sehr gute Chancen. Ich sage sogar, dass wir noch ganz vorne reingehen werden. Man braucht ein bisschen Glück auch mit den Personalien, ja. Aber wir haben auch hier schon sehr, sehr viele Rückschläge hingenommen und die super verpackt und immer wieder gezeigt, dass die Leute, die am Anfang nicht auf dem Acker standen, die das perfekt dann auch gelöst haben in den verschiedenen Spielen.
Du hast es gesagt, von der zweiten, dritten Liga ohne Fallschirm. Es gab ja auch einige Mannschaften, die schon komplett durchgereicht wurden. Ja. Auch Bielefeld ist ja aktuell so eine Mannschaft, die ja komplett im freien Fall sind. Gucken wir uns die Tabelle an, ohne direkt drauf einzugehen. Aber das sind ja schon 8, 9 Mannschaften, die dann noch quasi um 3 Plätze spielen, sage ich jetzt mal. Ja. Du hast es erwähnt, Dresden war irgendwann mal gefühlt 10 Punkte vor Regensburg, die 10 Punkte vor allen anderen. Die dritte Liga ist, und es ist keine Floskel, einfach brutal ausgeglichen. Und du musst jede Woche alles abrufen, oder?
So ist es wohl. Ja, ausgeglichen würde ich nicht so sagen. Sie ist so, du darfst dir keinen Fehler erlauben. Ne? Wenn du denkst, du kannst, ich sage jetzt mal, gegen Lübeck da mit 70% auffahren, das ist der verkehrte Weg, verlierst du auch die Dinger. Und man muss alles mit 100% angehen, sage ich jetzt mal. Ja, das ist schon für viele sehr, sehr viel, 100% zu bringen in jedem Spiel. Und aber man muss jedes Spiel ernst nehmen und gucken von Spiel zu Spiel. Man keine Hochrechnungen machen, einfach gucken, dass wir die Dreier holt. Wenn dann die Konkurrenz ein bisschen mitspielt für uns, ist okay. Wenn es halt nicht der Fall ist, dann ist es halt so. Aber entscheidend ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir die Dreier holen. Und dann kann uns der Rest eigentlich egal sein. Wenn es dann eine Schützenhilfe gibt, nehmen wir die dankbar an.
Wie ist die Situation für dich als Co-Trainer oder generell für euch im Trainerstaff mit Jens und Max und mit dir? Ich meine, im Endeffekt, du lebst 24 Stunden Fußball. Auf der anderen Seite bist du in einem Alter, wo man auch schon relativ ausgeglichen ist und weiß, wo man genau hinblicken muss oder nicht. Wie fühlst du die Situation? Spürst du Druck oder ist es einfach die Erfahrenheit, die dich in die Situation bringt, Dinge genau zu analysieren? Wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube schon, dass ich ganz gut analysieren kann und Druck haben wir alle hier im Grunde genommen. Ich vielleicht nicht mehr jetzt so wie andere, die jünger sind oder so. Und ich war ja eigentlich schon mal raus aus dem Geschäft hier und war im Scouting-Bereich und das hat mir gut getan. Ich bin bewusst dann auch da weggeblieben oder rausgegangen, bin dann halt wieder mit ins Boot reingenommen worden und da sitze ich halt jetzt mit drin bis zum heutigen Tag. Und da versuchen wir natürlich erfolgreich, da uns zusammen zu rudern und dass wir am Saisonende dann wieder dahin kommen, wo wir eigentlich hingehören, in die zweite Liga, weil wir sind ein Zweitliga-Club. Das haben wir ganz einfach bewiesen über die Jahre hinweg. Und ja, gut, dann muss man gucken, wie es weitergeht.
Du bist jetzt seit sehr lange hier schon, seit 2012. Ja. Die längste Station, die du als Trainer oder Co-Trainer irgendwo warst. Generell, wenn du mal die letzten 11, 12 Jahre so ganz schnell zurückblickend verfolgst, wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, wir haben eine rasante Entwicklung genommen. Ne? Seitdem ich hier bin, wir hatten damals ein bisschen das Glück gehabt, dass wir in der Liga bleiben konnten. Ich glaube, weil Duisburg da irgendwie ein bisschen neben sich stand. Aber seitdem haben wir das eigentlich immer souverän gemacht. Souverän meine ich jetzt nicht, dass wir uns 8 Spieltage vorher immer gerettet haben, aber wir haben uns immer gerettet. Ja. Sei es mal am letzten Spieltag gewesen, mal 3 Spieltage vorher, aber wir waren immer saved und wir waren eigentlich immer über dem Strich gewesen und haben immer das eigentlich seriös gelöst, bis auf das letzte Jahr halt.
Kommen wir mal zu dir. 66 Jahre, unheimlich erfahren. Ich lese mal ab schnell. 287 Spiele in der ersten Liga, 254 Spiele in der zweiten Liga. Bist du sowas, was man einen erfahrenen Hasen nennt?
Von den Spielen, ja, klar. Ja. Und es kommen auch, glaube ich, noch ein paar Drittligaspiele dazu, aber das ist schon, ja. Ist, glaube ich, eine Bilanz, wo man sehen kann, wo ich mich mitsehen lassen kann.
Ja. Wie bist du zum Fußball gekommen als kleiner Junge? Wie war es? Familie involviert, Vater Fußballer? Wie hat es angefangen bei dir?
Nee, eigentlich war mein Patenonkel Fußballer. Aber bei uns war es früher ein bisschen verpönt, Fußball zu spielen. Und ich durfte am Anfang auch nicht in den Verein gehen.
In der Familie verpönt?
Ja,
oder in der Gegend?
Ja, nee, es war so ein bisschen bei uns auch in der Kirchengemeinde. Okay. War so ein bisschen verpönt, Fußball zu spielen. Und ich konnte mich aber dann auch durchsetzen. Meine Eltern standen auch immer hinter mir. Aber es hat lange gedauert, bis ich im Verein mitwirken durfte. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Ich habe im Tor dann angefangen. Mein erstes Spiel war am Tor gewesen. Und irgendwann wurde mir es dann zu langweilig da hinten. Und dann bin ich halt ins Feld gewechselt.
Eins nach vorne.
Ganz genau, ja. Und von da an ging es halt ja immer weiter. Bin dann halt mit 15 zu Darmstadt 98 gewechselt. Und es war dann auch so gewesen, dass ich immer schon in jungen Jahren immer ein Jahrgang oder zwei Jahrgang, ich habe immer höher gespielt, also immer gegen Ältere. Ja. Und das war eigentlich, das hat mir sehr viel gebracht und das war sehr gut gewesen. Und ich glaube, das hat mich auch gestählt, geformt. Und die Jungs waren manchmal zwei Köpfe größer. Und du musst dich halt immer wehren. Und das hat mir eigentlich gut getan.
Darmstadt, du hast es gerade erwähnt, eine Säule deiner Karriere in vielerlei Hinsicht, ja, als Trainer, als Spieler. Wie guckst du heute auf Darmstadt, wenn du es verfolgst, jetzt in der ersten Liga, nach der Nummer auch vom vergangenen Wochenende? Hast du noch Kontakte dahin?
Ja, ich habe immer noch Kontakte dahin. Und Darmstadt ist eigentlich so neben Schalke so, ja, die beiden Clubs, die ich am meisten verfolge. Ich gucke natürlich auf die anderen Clubs, bei denen ich gespielt habe, ob das jetzt Hannover ist oder KSC, mit denen ich auch sehr gut oder noch sehr verwurzelt bin. Und aber Darmstadt ist, ich war am Wochenende auch da gewesen und ja gut, es tut einem schon ein bisschen im Herz weh, wenn sie so dann sich präsentieren.
Jetzt bist du selbst Abwehrspieler gewesen. Ich sag mal, ich habe es auch gesehen, die ersten 3-4 Tore waren schon, war ich desolat, ohne dass ich der Mannschaft jetzt zu nahe treten will, aber was denkst du dann auf der Tribüne? Ich meine, irgendwann ist dann der Moment, wo du komplett unsicher bist, dann ergibt es eine das andere, aber wie hast du es wahrgenommen?
Ja gut, ich habe erstmal so ein bisschen auch mit dem Thorsten da so ein bisschen mitgelitten, weil wenn du diese Blackout da gesehen hast, da kannst du gar nichts machen. Da stehst du eigentlich nur staunend davor, wie das passieren kann, dass man in so einem Spiel, in so einem Knackspiel, wo sie eigentlich sich so viel vorgenommen hatten und das eigentlich gewinnen mussten zu Hause, dass auf einmal danach, ich glaube 27 Minuten, liegst du 5-0 zurück. Das ist natürlich schon ein Brett. Ja.
Darmstadt, du hast schon einige Stationen jetzt genannt. Geht's nach Hannover, geht's zum KSC, geht's zu Schalke, Dortmund, Bayer-Uerdingen. Also das sind ja schon namhafte Dinge. Ein Wechsel natürlich eine Sensation. Von Schalke nach Dortmund damals, ja. Wie war die Nummer? Also wie ging das vonstatten?
Das ging eigentlich so vonstatten, eigentlich, dass wir damals eben in der Führungsetage, kam der Oskar Sieber da wieder zurück von Gran Canaria und haben sie den Assauer, glaube ich, ein bisschen eliminiert. Und zu dem Zeitpunkt stand der Olaf Thon, der war bei Bayern München im Gespräch. Und die wollten ihn haben und der Oskar, der wollte unbedingt den Olaf behalten. Und wir hatten damals eine gute Mannschaft, wir waren an die UEFA-Cup-Ränge dran gewesen. Und wir wollten eigentlich gar nicht weg von Schalke 04, die Leistungsträger. Und der hat uns dann alle verkauft, um den Olaf Thon in Schalke festzumachen. Und das war so ein bisschen gab es einen Riesenbruch in Schalke. Wir sind auch das nächste Jahr dann abgestiegen, ja. Und aber wir haben Spieler verloren, wir haben den Jürgen Wegmann, den Kobra nach Bayern München verloren, der NAC hat die Karriere beendet, die beiden Täuber sind gegangen, Diersen ist gegangen, der ein oder andere von den Leistungsträgern auch. Ich bin nach Dortmund verkauft worden, die haben damals das meiste geboten.
Und das ging zur Ruhe?
Ja, du konntest ja nicht einfach wechseln. Der hat mich dann halt dahin, wo es meiste gab, ich glaube die Dortmund haben 700 bezahlt. Ja. Und dann bin ich halt in Dortmund gelandet. Und das war jetzt nicht das Verkehrteste. Irgendwo Dortmund war auch so ein Verein, wo ich früher immer schon Fan von war. Und gut, das war dann halt, das war ein Fehler, dass ich dann später von Dortmund zu früh gewechselt bin. Weil ich hatte dann beim ersten Training ein paar unangenehme Begegnungen gehabt.
Okay, bezüglich der Rivalität?
Unser erstes Training war vor 10.000 Zuschauern. Ja. Und da bin ich so ein bisschen durchbeleidigt worden als Schalker. Nee. Und dann hatte ich mir gesagt, wenn die erste Möglichkeit da ist, dann haust du wieder ab. Ja. Und ja, aber so verbohrt, wie ich früher war, habe ich das dann auch durchgezogen, obwohl sich alles geklettet hatte und ich auch alle Spiele gemacht hatte. Aber das war so in meinem Schädel drin, dass ich das gemacht habe, dass ich im Nachhinein aber dann bereut hatte, im Grunde genommen.
Ja. Hol mich mal kurz ab vom zeitlichen Einordnung, habe ich es gerade nicht auf dem Radar, Olaf Thun zu Bayern, ging dann irgendwann nach dieser 6-6-Nummer im Pokal? Nein,
das war ja später. Der Olaf ist dann noch geblieben dieses eine Jahr.
Ja.
Der Oscar hat die Leistungsträger alle verscherbelt. Dann kam, der Olaf ist geblieben, der Toni Schumacher kam als Torwart dann zurück, dann hat er noch den alten Abi zurückgeholt und die Quittung war, dass es Jahr drauf abgestiegen sind, ne? Und dann ging der Olaf auch nach Bayern München, also war einfach 12 Monate rausgezögert, teuer gekauft mit dem Abstieg und eine gute Mannschaft zerlegt.
Ja, Fußball und die Mechanismen, nicht nur heute, war damals schon, ganz verrückte Nummer. Dann gingst du zu Bayer 05 Uerdingen und dann gehst du wieder nach Darmstadt.
Ja.
Und das Interessante an der Nummer an Darmstadt von 91 bis 96 war dann, dass du Spielertrainer warst.
Ja.
Welche Spielklasse war das damals?
Das war damals die sogenannte die dritte Liga, Regionalliga, die ist ja damals auch neu eingeführt worden. Und war ich, wir haben dann, der Trainer musste gehen und wir hatten kein Geld mehr gehabt und das war das Naheliegendste dann, dass ich da irgendwie einsteige. Und dann habe ich, glaube ich, 2,5 oder 3 Jahre habe ich das gemacht als Spielertrainer. Dann kam eine blöde Verletzung dazu, habe schon nochmal Meniskusschaden gehabt, bin operiert worden. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr gehabt, mich da nochmal ranzupirschen und habe dann im aktiven Fußball aufgehört.
Ja. Wie würdest du es bewerten, Spielertrainer? Ist es einfacher, weil du als Bindeglied direkt auf dem Platz stehst? So die, normalerweise sagt man immer, keine Ahnung, die Sechser sind so der verlängerte Arm des Trainers, die dann das Spiel mit auf dem Platz steuern. Jetzt bist du als Spielertrainer ja direkt drin, wahrscheinlich dann in der Abwehr gespielt, Innenverteidigung oder Außenverteidigung.
Ja.
Ist es dann einfacher oder ist es...
Nee, das war eigentlich gar nicht so problematisch gewesen. Ein Vorteil war es halt, du warst direkt dran.
Ja.
Ich hatte die Jungs direkt alle neben mir gehabt. Konnte ich mir direkt reagieren oder dirigieren oder die Jungs einstellen. Und das war eigentlich, ich hatte damit überhaupt keine Probleme gehabt. Und eigentlich war das okay.
Ja. Wie ist es von der Emotion, weil man dann oft sagt, okay, als Trainer bist du natürlich auch am Limit, am Puls, von dem klaren Blick auf das Spiel. Gab es da Themen, wo du vielleicht...
Nee. Ich stand eigentlich auch als Spieler damals jetzt noch in dieser Liga so und so über den Dingen.
Ja.
Und von daher habe ich da keine Probleme gehabt. Das ist natürlich so, du musst weniger Fehler machen als in dem dran. Ne?
Ja, logisch. Der Blick ist nochmal ein anderer auf dich, das ist klar. Ja.
Ja.
Wenn wir deine Karriere mal zusammenfassen, wir haben jetzt über viele Vereine gesprochen, aber da gibt es ja noch ein ganz, ganz, ganz besonderes Highlight. Ich gehe davon aus, du weißt, worauf ich hinaus will. 1988 in Seoul, Olympiade, Bronzemedaille. Erzähl uns mal von der Nummer, weil ich habe mir den Kader von damals angeguckt, mit dem du da unterwegs warst. Also mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, das war damals absolute Highlight gewesen, neben anderen, neben den Derbys oder so, die Spieler mit Schalke und so, Dortmund. Aber das war schon der absolute Highlight gewesen. Wir haben eine super Mannschaft gehabt. Damals war die Olympiade, die ging auch über 3 Wochen, glaube ich noch. Und wir haben von Korea sehr, sehr viel gesehen, weil wir ja erst ab dem Halbfinale waren wir im Olympischen Dorf. Und vorher sind wir durch ganz Korea da gereist, haben da gespielt. Und es war auch so gewesen, dass diese Olympiade noch so war, dass Profis mitspielen durften. Aber Profis, sag ich mal, die konntest auch 33 sein.
Also alles 23, unabhängig ist, glaub ich,
alles unabhängig davon. Anders. Es war nur, du durftest nur bei keiner WM gespielt haben.
Ja.
Das war so die Voraussetzung. Ansonsten war da alles mit an Bord. Und wir hatten eine super Truppe, also wenn ich mal an unsere Stürmer denke.
Genau darauf will ich hinaus.
War, also auch die Torhüter, gell? Das war brutal. Normal war der Köpke unser Tor, der Andi unser Tor, der hat sich aber verletzt gehabt. Dadurch stand dann der Uwe Kamps im Tor, der Olli Reck war dabei.
Ja.
Wir hatten damals der Rudi Bommer, der durfte mit, weil er Kapitän von der Olympiamannschaft war, die sich qualifiziert hatte.
Ja.
Aber der Rudi ging in diesem Jahr von Uerdingen, glaube ich, zurück nach Aschaffenburg. Die sind damals in die zweite Liga aufgestiegen. Und da sagte der Hannes Löhr, also er nimmt keine Zweitligaspieler mit, außer den Rudi Bommer,
weil er
Kapitän war, aber der kommt nicht zum Einsatz.
Okay.
Und das war ja auch so eine Geschichte bei mir. Ich wollte nach Dortmund eigentlich wieder zu Schalke zurückgehen, in die zweite Liga.
Ja.
Das war auch schon alles klar. Und dann hat der Hannes Löhr zu mir gesagt, du pass auf, Klippo.
Lass das.
Du kannst da hingehen, aber dann Olympia ist für dich gestorben. Er nimmt keine Zweitligaspieler mit.
Ja.
Und dann hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich wäre liebend gern nach Schalke zurückgegangen.
Also war es quasi das Aufopfern, bei Olympia dabei sein?
Ja, genau. Dann hatte ich in Bayer Uerding zugesagt und wir haben das letzte Qualifikationsspiel gegen Rumänien in Dortmund. Ich liege da im Hotel und dann ruft der Scheppe Graus von Eintracht Frankfurt an. Die sind gerade deutscher Pokalsieger damals geworden auch. Und habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe gerade bei denen zugesagt. Ich habe noch nicht unterschrieben, aber ich stand im Wort und habe gesagt, hast 5 Stunden zu spät angerufen. Sonst wäre ich damals nach Frankfurt gegangen.
Wow, das sind die Wendungen des Fußballs. Das ist echt verrückt. Und für euch Zuhörer, weil Klimpo das auch gerade sagt, also gerade stürmertechnisch, Stefan, da kriegst sogar du Tränen in die Augen. Karl-Heinz Riedle, Fritz Walter, also hier Bobic und Balakow, wir drei, uns sind ein super Quartett, oder was er damals gesagt hat. Frank Mill, legendär, wie er damals in München im Stadion am leeren Tor vorbeigeschossen hat, glaube ich, im Trikot vom HSV.
Pfosten.
Bitte?
Gegen Pfosten hat er geschossen.
Oder gegen Pfosten hat er geschossen, genau, allein aufs Tor. Und Jürgen Klinsmann war auch im Sturm. Ja. Also schon Hammer. Ja, da sind noch ganz andere Namen. Icke Hessler, Wolfram Wuttke, also beide 1,60 Meter groß, O-Füße, dass du einen Medizinball, glaube ich, durchschießen konntest. Auf
Fach, Funkels.
Ja,
Wahnsinnsmannschaft. Schulz.
Ja. Das wäre die nächste Frage. Ich habe es tatsächlich nicht gegoogelt, aber die Nummer mit Bayer Uerdingen, war das noch die Zeit der Funkels damals?
Wir haben beide in Bayer Uerdingen gespielt.
Ja.
Der Holger Fach war auch dabei.
War das die Grotenburg-Kampfbahn? Das war
die Grotenburg-Kampfbahn. Okay. Ja. Und Lange Funkel war ja eigentlich vom Elfmeterpunkt mit dem Michael Zorc damals in der Bundesliga die absoluten Heroes. Und er hat dann halt im Halbfinale gegen Brasilien, 10 Minuten Verschluss, verstießt er das Ding. Ja. Wenn er das Ding reingegangen wäre, wären wir im Finale gewesen gegen die Sowjetunion.
Ja.
So sind wir halt im Elfmeterschießen dann rausgeflogen gegen Brasilien.
Aber trotzdem Bronze, ich meine, das ist ja dann immer kleines Finale, aber dann holst du wenigstens noch was.
Das war schon okay gewesen. Ja.
Generell zu deiner Spielerkarriere. War das wahrscheinlich, du hast gesagt, diverse Derbys, wo man dann gewinnt wahrscheinlich war das Highlight der ganzen Karriere?
Ja, ich bin noch ein paar Mal Meister geworden und auch mal abgestiegen. Aber das war schon, die Olympiade ist ja eigentlich neben der WM so ein bisschen ein Highlight. Und damals war es halt so gewesen, dass wirklich, da waren schon auch richtige, auch bei Brasilien, Romario, Beto, die Italiener, die hatten nur von Neapel, AC Milan, Juventus Turin ihre Leute dabei. Ja. Russland, die Sowjetunion, die war mit ihrer sogenannten, in Anführungszeichen, A-Mannschaft da.
Also war schon
und die großkalibrig. Schwede war großkalibrig. Alles besetzt, muss man schon sagen. Ja.
Wann trifft ein Spieler, Kleppinger, die Entscheidung, Trainer zu werden? Wann war der Moment in dir, wo du gemerkt hast, wow, ich könnte auch Trainer sein?
Nein, ich wollte eigentlich ganz vom Fußball rausgehen, damals in Darmstadt. Also als ich in Uerdingen
war. Du hast ganz schön viele Wendungen, wo du was
wolltest. Als ich in Uerdingen war.
Ja.
Und dann rief Darmstadt an, ob ich nicht zurückkommen wollte. Und ich wollte auch mit dem Fußball aufhören. Und die konnten aber auch jetzt nicht unbedingt so bezahlen. Und dann war es aber so gewesen, dass mein ehemaliger Chef, ich hatte Versicherungskaufmann gelernt bei der Aachener Münchner Versicherung. Mein ehemaliger Chef, der mich praktisch durch die Lehre gezogen hat und mir geholfen hat, ohne den hätte ich es gar nicht geschafft, weil ich wäre gar nicht auf die Stunden gekommen.
Der hat
dann immer alle beide Augen zugedrückt, dass ich mit den Stechuhren hatte alles gerade gebügelt, damit ich zum Training konnte und zu den Spielen konnte. Und der sagte dann, pass auf, bei dir in deinem Heimatort wird eine Generalagentur frei und die kannst du in 2 Jahren übernehmen.
Ja.
Und das war für mich dann so das Zeichen, okay, gut, dann gehe ich nach Darmstadt und spiele dann noch mit und gehe dann 2 Jahre später, übernehme ich die Agentur. Das war der grobe Plan gewesen.
Ja. Genau. Und was ist dann passiert?
Und dann ist irgendwie so passiert, wie gesagt, dass ich da noch weiter gespielt habe. Und ich habe dann im Grunde genommen die B-Jugend angefangen zu trainieren in Darmstadt. So nebenbei.
Ja.
Ein bisschen geholfen, immer. Es hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Dann wurde ich dieser Spielertrainer. Dann habe ich praktisch Spielertrainer gemacht. Habe die Agentur auch noch gemacht.
Okay.
Also es war schon von der Zeit.
Vielen Füßen gestanden.
Ja, das war schon aggressiv.
Ja.
Ja, und dann irgendwann kam die Entscheidung, willst du doch Trainerschein machen? Und da habe ich Trainerschein gemacht. Auch noch die Agentur gehabt.
Ja.
Das war schon, das war ein Brett. Ich habe natürlich viel geholfen bekommen dann zu Hause. Ich war ja 6 Monate in Köln.
Ja.
Meine Frau hat mir sehr, sehr viel geholfen dann. Und beim Trainerschein war ich fertig. Dann hatte ich mein Praktikum bei 1. FC Kaiserslautern gemacht, wo der Eckhard Krautzun damals Cheftrainer war. Die hatten gerade den DFB-Pokal gewonnen.
Ja.
Und irgendwann hat der Eckhard mich dann gefragt, ob ich nicht Co-Trainer bei ihm werden wollte. Und da habe ich gesagt, okay, lieben gern, das war St. Pauli.
Ja.
Und dann war das natürlich mit der Versicherung halt,
ging
ging gar nichts mehr. Ja. Es war klar, da muss ich in Hamburg gehen.
Ja.
Und habe ich dann die Versicherungsagentur abgeben müssen. Und so bin ich da in dieses Boot da reingesprungen oder war dann da drin.
Generell Thema Co-Trainer, also du bist von deinen Stationen, da waren ein paar Stationen, wo du Trainer warst, aber ich glaube, die mehr Zeit deiner Trainerkarriere auch Co-Trainer. Was ist der wesentliche Unterschied im Sinne von, auch die Frage stelle ich mir auch immer hier dann mit einem, ich nenne es mal Cheftrainer, zwei Co-Trainern, wie ist die Rollenverteilung generell so von Trainer zu Co-Trainer, spezifiziert dann zu dem anderen Co-Trainer, wie sieht es aktuell aus?
Ja. Bei mir war es so gewesen, dass ich irgendwann dann mal zu meiner Darmstädter Zeit, ich hatte dann noch, als ich in Darmstadt aufgehört hatte, wir konnten uns damals nicht einigen, weil wir andere Vorstellungen hatten. Und dann rief der FSV Frankfurt nochmal an, wo ich mit einsteigen wollte beim Thomas Oral. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und ich wollte dann auch nicht mehr umziehen. Ich war einmal 3 Jahre weg und praktisch dann, meine Familie war in Darmstadt, ich war in Gelsenkirchen bei der U23 von Schalke. Und das war nichts gewesen, wenn du dann 3 Jahre alleine irgendwo rumhängst. Und dann habe ich irgendwann gesagt in Darmstadt, ich habe keinen Bock mehr, da durch die Weltgeschichte zu ziehen. Und dann kam das mir ganz gut gelegen, dass ich da so als Co-Trainer in das Boot da reingehen konnte und bin dann halt auch da drin geblieben.
Wenn man sich das dann anguckt, war es dann tatsächlich Frankfurt, ja. Darmstadt, Frankfurt und dann eben
ja.
Sandhausen, waren das dann auch die Mitgründe, diese Nähe wieder zu ja. Hause, die ja. dann eine wesentliche
ja.
Rolle spielen?
Ich habe ja Oberramstadt eigentlich nie aufgegeben gehabt.
Ja.
Ich hatte auch nie vorgehabt, dass ich, was weiß ich, irgendwo hängen bleibe im Westen oder so oder in Hamburg oder so. Es war nie das Bestreben. Ich hatte immer, mein Mittelpunkt war eigentlich immer Oberramstadt gewesen.
Ja.
Meine Familie hat da gelebt, die ganzen Familienmitglieder und von daher, das wollte ich auch so beibehalten.
Generell, wenn man sich deine Trainerkarriere anschaut, was waren da so Meilensteine, wo du sagst, das sind Erinnerungen, da liegst du heute noch mit einem Lächeln irgendwie mal auf der Couch oder sitzt auf der Couch oder im Bett oder
ja,
irgendwelche Emotionen?
Ja, ja. War einiges mit Höhen und Tiefen und in St. Pauli haben wir es eigentlich, sind wir an einem Punkt gescheitert am Aufstieg in die Bundesliga. Damals hatten Nürnberg, die haben im Winter nochmal dann Stürmer nachgeholt, obwohl sie niemand holen durften. Die sind dann an uns vorbeigezogen nochmal. Ja. Mit einem Punkt sind wir da gescheitert. In Uerdingen, in Gütersloh haben wir ganz was Neues aufgebaut. Die sind damals abgestiegen aus der zweiten Liga und wir hatten überhaupt keine Spieler gehabt. Und wir haben dann 20 neue Spieler geholt. Eigentlich hat uns jeder als Abstiegskandidat da betitelt, wir sind auch so gestartet, mit 0,5 oder so zu Hause. Dann waren wir am Ende, waren wir Zweiter und sind dann von der Insolvenz eingeholt worden. Gütersloh wurde dann ja aufgegeben.
Ja.
Die haben sich dann umbenannt, durften dann in der Oberliga drinbleiben. Ja, dann war Oberhausen, dann war mit Schalke 04, war es sehr schön gewesen. Mit der U23 haben wir schöne Erfolge gehabt. Und auch sehr gute und junge Spieler hatte ich da unter meinen Fittichen gehabt. Also es war schon alles gut.
Ja. Wär auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. So, du als Profi damals, junger Kerl, da kommt ein Trainer, der dir sagt, wo es lang geht, gegenüber ja, dem jetzigen Trainer Kleppinger, der dann den jungen Leuten wie dem Abu und dem Livan mal beispielhaft sagt, wo es lang geht. Haben sich die jungen Leute im Fußball verändert? Also siehst du da Änderungen von einem Profi, keine Ahnung, Anfang 90er zu heute in irgendeiner Art und Weise?
Ja, früher war der Umgangston ein bisschen schärfer gewesen mit den jungen Leuten.
Ja.
Also so wie mit mir gesprochen wurde, kannst du heute mit niemandem mehr reden. Da kriegst du direkt Anzeigen.
Okay.
Wirst direkt angezeigt. Und aber da warst du halt ruhig gewesen, hast es hingeschnommen, hingeschluckt. Früher hat sich auch ein Trainer mit denen nicht großartig unterhalten, außer du hast Scheiße gespielt.
Ich wollte gerade sagen, der hat aufgestellt und
ja, genau, gesagt, was zu machen ist. Ansonsten war das guten Tag und war keine große Kommunikation, ja, so wie das heute der Fall ist. Ne? Heute rennt ja auch jeder zum Trainer hin und weshalb, wieso. Und das war damals nicht so der Fall gewesen. Das hast du dich als junger Spieler auch gar nicht getraut, da beim Trainer irgendwie mal anzuklopfen. Oder das war so ein bisschen ein Tabuthema, Tabu, das war so gewesen. Ja. Ne? Und ich hatte Trainer auch gehabt, dem bin ich bewusst aus dem Weg gegangen. War froh, wenn die mich in Ruhe gelassen haben und ich konnte meine Leistung bringen, das war okay gewesen. Gell?
Also da war nichts mit Trainer, bring mich mal, ich bin
warm. Nein, ich habe einmal einen Vertrag nicht unterschrieben gehabt, so wie die das wollten. Ich war 19, ich hatte keinen Berater gehabt, das war wie so ein Tribunal, da saßen die vier Herrschaften vor mir.
Und du
gegenüber? Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ja. Ich hatte mich vorher ein bisschen erkundigt bei den Alten, ob ich da mal 100 Mark mehr verlangen kann oder was weiß ich.
Ja,
ja, und dann waren wir auf dem Training, dann hat mich der Trainer lauthals vom Acker gejagt.
Ja. Gibt es heute nicht mehr?
Ja, nee, gibt es eine ganze Art und Weise. Ja. Er hat mich 4 Wochen wieder zurückgeholt, weil er nicht anders konnte. Ja. Aber erstmal war ich weg, bin mit Tränen von den Augen bin ich vom Platz runtergegangen. Ne? Das war ja war schon, das war halt früher.
Ja, das ist schon richtig.
Ja, das waren andere Zeiten und du hast es halt geschluckt. Gell? Heute, wenn ich heute einer vom Acker hole, steht der Berater, 2 Stunden später steht er beim Trainer vor der Tür oder beim Präsident oder beim Manager.
Ich glaube, das ist generell ein gesellschaftliches Thema, auch die Schnelllebigkeit, klar, die sozialen Netzwerke und alles. Aber wie kommst du mit den jungen Leuten klar? Also wenn dann so 19-, 20-Jährige kommen, du hörst noch in die Reihen, du kommunizierst
ja,
mit denen.
Ja, ich versuche ihnen irgendwas da, ich labere so nicht voll oder so, weil es bringt auch nichts von früher zu erzählen. Gell? Ja. Du kannst ihnen nur erzählen, wie man es jetzt machen kann,
ja, gut, was
man
machen soll.
Ist eh Quatsch, und vergleichen ist eh Blödsinn, was früher war. Und ich versuche ihnen das, was ich sehe, mitzugeben oder dass sie es besser machen können. Und dann haben sie entweder nehmen sie es an oder sagen, ja, alles klar. Ja. Alles gut, aber das ist ja jedem dann selbst überlassen. Aber ich versuchte schon da irgendwo ihnen zu helfen, dafür bin ich auch da, oder meine Erfahrung da mitzugeben. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, ne, bei den jungen Leuten da.
Gibt es da auch den einen oder anderen, der mal auf dich zukommt und sagt, Mensch, Klebo, ja, 66 Jahre deine Karriere, hast du eine Idee, hast du einen Tipp? Was würdest du vielleicht auch tun? Wissen, Ratschläge natürlich immer schwierig.
Ja, kommt schon, die kommen schon hin wieder. Nicht jeden Tag, aber die kommen schon vorbei und fragen, was kann ich tun oder was kann ich verbessern oder was kann ich machen. Aber oft ist es auch so, dass ich so hingehe, wenn ich irgendwas im Training sehe und versuche zu sagen, pass mal auf, guck mal, dass du das irgendwie anders gestrickt bekommst. Und dann liegt es an jedem selbst, das anzunehmen oder auch nicht.
Also wir haben ja einige Spieler hier schon gehabt und ich habe immer die Frage gestellt nach so einem Mentor oder so, weil grundsätzlich gibt es ja immer 1-2 Personen in der Karriere, der dich besonders fördert als Mentor agiert. Du hast eben auch den von der Versicherung genannt, finde ich auch gut, weil am Ende hat er dich durchgepeitscht und bietet dir dann sogar noch die Chance, die Agentur zu übernehmen. Ist ja auch wahrscheinlich sowas, wo man nie vergisst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Leute wie du mit ihrem Erfahrungsschatz einfach die jungen Leute an die Hand nehmen, weil wie du sagst, ansonsten sind sie irgendwelche Berater, will da gar nicht zu besprechen, aber da geht es viel um Kohle,
nicht böse gemeint.
Nein, von mir auch nicht, aber im Endeffekt geht es ja um die Entwicklung eines Spielers, nicht nur sportlich, auch Persönlichkeit, von daher ganz, ganz wichtig. Klebo, wir kommen zu 5 individuellen Fragen zu dir, wobei es sind tatsächlich 6, ich mache ja mal eine Ausnahme, weil ich habe was Verrücktes gelesen. Wenn man sich über dich informiert, dann steht bei transfermarkt.de, dass als Trainer deine bevorzugte Formation auf dem Platz 3-4-1-2 ist. Frage 1, ist das richtig? Und Frage 2, wieso? Oder kennst du die Information gar nicht vielleicht?
Kenn ich nicht.
Okay,
aber ich finde das System ganz gut, ja.
Okay. Ja. Welche Vorteile bietet es?
Ja, ich finde, du bist hinten gut gesattelt und hast 2 Stürmer dabei, hast einen Zehner dabei. Man kann da so ein bisschen umstrukturieren, aber ich finde es okay. Aber man muss halt das Spielermaterial. Jedes System ist vom Spielermaterial abhängig. Ich kann nicht wenn ich irgendwo neu hinkomme und sage, ich versuche mein System durchzudrücken, wenn ich die Schienenspieler nicht habe oder die Innenverteidiger nicht habe. Also man muss schon ein bisschen gucken. Oder am besten ist es ja so, dass du sagst, ich möchte das spielen und dementsprechend stelle ich meinen Kader zusammen. Das ist der Idealfall im Grunde genommen. Wenn man irgendwo neu hinkommt, dann bist du manchmal auch so ein bisschen gefangen in den Fesseln, was du findest du am Spielermaterial.
Dann passt und, das System eher der Mannschaft.
Dann muss man gucken, man muss das Beste draus machen. Ja. Aber gegen das Viererkettenspiel ist auch nichts einzuwenden.
Ja. Sehr gut. Dann kommen wir mal zu den 5 Fragen. Im Endeffekt ist es ähnlich wie die wir den Spielern stellen. Jetzt kann man natürlich variieren, weil du natürlich auch Trainer bist. Frage Nummer eins, der beste Mitspieler, den du je hattest, also in deiner aktiven Zeit noch. Ich meine, wir haben vorhin über ein paar Granaten gesprochen tatsächlich. Wer kommt dir da in Erinnerung? Können auch zwei oder drei sein.
Schon einige, ja. Brian Laudrup.
Warte ganz kurz, Stefan, Brian Laudrup, sagt dir was?
Namen habe ich gehört.
Dänischer National.
Ich glaube, der ist damals auch von Bayer Uerdingen zu Bayern.
Bayern Florenz, ja.
Florenz. Ja, Bruder Michael Laudrup. Ja. Dribbelkönig.
Marcel Raducanu.
Uiuiui. Jetzt haust du einen raus, ja.
Andi Möller. Also gab es viele Zorg. Viele. Ich habe ja auch mit Koryphäen wie Klaus Fichtel, der hat an vier Weltmeisterschaften teilgenommen.
Ja.
Bei Schalke. Auch, NRC, Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft. Also ich habe schon viele.
Ja.
Ich glaub, eigentlich einen zu vergessen wäre jetzt nicht so gut. Ja. Aber es waren sehr, sehr, sehr viele und sehr gute.
Okay, also die Namen.
Olaf Thon.
Olaf Thon, klar.
Ja.
Ja, das sind schon ein paar. Bester Gegenspieler, wer hat dir einen Knoten in die Füße gedribbelt?
Da gab es einen, ja.
Gab es einen?
Ja, einen gab es. Ja,
oh, der erinnert sich schnell dran.
Ja, ja, genau, das vergesse ich nicht.
Achtung.
Ja, das war der, den wird ihr nicht mehr kennen, der Georg Volkert. Damals HSV, auch dann bei Stuttgart, aber der hat bei Stuttgart gespielt.
Ja.
Ja, ja, da waren wir ein bisschen schwindelig hinterher.
Georg Volkert.
Ja.
Wirklich nichts. Wann war das? Anfang 80er?
Das war, Anfang 80er, so 78, 79 beim VfB, ganz genau. Ja, ja, war auch, der war auch Nationalspieler gewesen.
Ja, ja, ja. Okay, da war ich vier, Stefan, du warst noch lange nicht in Planung. Ja. Können wir nicht kennen.
Nee.
Können wir nicht kennen. Dann die Frage. Aus Trainersicht, wer war der Spieler oder wer ist ein Spieler, den du mal als Trainer unter deinen Fittichen hattest, wo du sagst, boah, das war eigentlich ein Juwel, der hätte, also oder ist es vielleicht sogar auch geworden dann? Also als Trainer irgendeinen Spieler, den du hattest, so wo du gemerkt hast, wow, der kann mehr als alle anderen.
Als Trainer dann meinst
du? Ja, aus Trainersicht. Irgendeinen.
Und du meinst jetzt einen Spieler, soll ich
das sagen? Ja. Irgendeinen, den du mal trainiert hast, wo du relativ früh gemerkt hast, so bist du ins Training, kommst irgendwo neu hin und denkst, wow, der ist anders, der ist besser, der ist...
Ach so, ja gut, da gab es auch viele, ja.
Und auch da, mir wollte niemand ungerecht werden, weil wenn du jetzt einen aufzählst, werden 10 vielleicht nicht erwähnt, aber...
Ja, da gab's etliche. Der Panda war einer gewesen von Schalke.
Ja. Christian dann, Panda,
links ja, Fuß. Ja, 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 den eigentlich keiner richtig auf den Zettel drauf hatte.
Hat der für Deutschland irgendwann mal so ein Hammer-Tor?
Ja, ja, der auch eigentlich aussortiert werden sollte damals bei der U19.
Ja.
Wo ich gesagt habe, nee, den müssen wir unbedingt dazu nehmen in die U23.
Ja.
Fällt mir so.
Muss
nicht erzwingen. Nee, das war
nichts erzwingen. Lieblingsbeschäftigung, um abzuschalten als Trainer? Wo holst du dir deine Ruhe? Oder ist die Kraft gegeben durchs Alter schon?
Nein, eigentlich so früher bin ich gern Tennis spielen gegangen oder viel spazieren gegangen. Jetzt geht es momentan nicht mehr, mit dem Knie ist kaputt, kann ich nicht mehr so viel spazieren gehen.
Ja.
Und das sind so die Beschäftigungen. Früher auch mal gelesen, aber jetzt momentan bin ich eigentlich relativ relaxed, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Rückhand im Tennis einhändig, beidhändig?
Einhändig.
Sehr gut. Lieblingsurlaubsort will ich damit noch in Verbindung bringen, mit der Beschäftigung, um abzuschalten?
Früher war es Portugal gewesen, also ist heute auch immer noch Portugal, aber dadurch, dass ich mit der Fliegerei da ein Problem habe, ist es jetzt ein bisschen ausgeklammert, Allgäu.
Hätte ich vermutet. Kleppo, du bist 66 geworden. Jetzt gibt es ja so ein legendäres Lied von Udo Jürgens.
Ja, genau.
Nur darf man das nicht falsch interpretieren, weil Udo Jürgens singt ja mit 66 Jahren, fängt das Leben an, aber er bezieht es ja tatsächlich auf die Rente. Also im Sinne von, wenn ich Rentner bin, was ich alles mache.
Ja.
Du stehst voll im Saft. Ja. Wie lange willst du das noch machen als Co-Trainer, Trainer im Fußball?
Ja gut, jetzt, ich habe ja gesagt, dass ich schon mal raus war, dass ich im Scouting drin war und mal schauen, was im Sommer jetzt ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass im Scouting wieder da tätig zu sein, aber wie gesagt, das muss man abwarten jetzt, wie sich das jetzt alles entwickelt und wie die Pläne sind. Auf keinen Fall kann ich mir vorstellen, dass ich nichts mache. Ich bin auch jetzt zu Hause, ich bin kein Gartenmensch, der jeden Tag einen Garten umgräbt oder da fünfmal die Küche streicht. Ich muss irgendwo, mir tut das gut, mit den jungen Leuten hier zusammen zu sein oder mit Fußballern zusammen zu sein oder in dem ganzen Umfeld da rumzuwerkeln. Und das hält mich jung, das gibt mir Kraft und das will ich auf alle Fälle beibehalten. Ja. Behalte ich auch bei.
Hast du noch irgendwas auf deiner Neudeutsch-Bucketliste, auf der Liste, was man noch alles erreichen will im Leben? Ich meine, klar, als Fußballprofi hat man wahrscheinlich viele Entbehrungen gehabt mit Reisen, mit Machen, mit Tun, als Trainer und Co-Trainer auch. Gibt es noch irgendwas, was auf deiner Liste steht, wo du sagst, naja, wenn ich dazu mal Zeit hätte, das würde mich reizen, faszinieren?
Nee, ich glaube, ich bin im ganz guten, also in der Glücksphase drin, dass ich mir einiges erlauben kann oder vieles erlauben kann. Von daher ist das, ganz ehrlich sage ich, die Banalität, ich will einfach nur gesund bleiben. Ich merke es, ich habe so ein bisschen am Herzenproblem, im Knie, aber das ist eigentlich so das Wichtigste, weil wenn die Gesundheit weg ist, dann kannst du den Rest auch abschminken. Von daher, das ist eigentlich mein größtes Bedürfnis, dass ich noch lange hier rumrennen kann und marschieren kann. Und ja. Den Rest können wir regeln. Wenn wir gesund sind, kann man den Rest regeln. Das ist so meine Devise und das ist auch mein einziger Wunsch.
Ja, da klopfen wir dreimal auf Holz, dass das noch ganz, ganz lange so gegeben ist. So, jetzt müssen wir natürlich die Kurve kriegen hin zum Sonntag, Kleppo. Wir spielen gegen Ulm.
Ja.
Jetzt ist es natürlich wieder so ein Spiel, wo du sagst, naja, da musst du und wenn du nicht und bla bla bla. Und ist die Vorbereitung auf das Spiel anders als auf andere Spiele? Also wird es irgendwie höher gehängt, weil es natürlich tabellarisch wichtig ist, oder ist es in der Vorbereitung erstmal wie alle anderen auch? Analyse, Vorbereitung?
Nein, ich glaube, man darf da keinen Unterschied machen, ob du jetzt in Ulm spielst oder beim Tabellenletzten oder beim Tabellenachten. Wir nehmen jeden Gegner da ernst und man soll sich auch nicht so sehr verrückt machen. Wir wissen, dass wir stark sind. Ich bin davon, wir haben eine der stärksten Mannschaften hier in dieser Liga. Wir können jeden schlagen. Aber wir können auch gegen jeden verlieren, wenn wir meinen, wir können das so im Vorbeigehen tun. Wir werden das sehr ernst nehmen, sowieso. Das ist unsere Mentalität, unsere Stärke auch. Und werden es gewissenhaft auf die Ulmer vorbereiten und dahin fahren. Und am Anfang steht es 0-0. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und alles andere wird sich ergeben. Es hängt immer so viel ab von, weiß auch selbst, ein paar Glücksmomente. Ja, kippt das Spiel dahin, kippt das Spiel dahin, ja. Aber wir müssen alles dafür tun, dass dieses Ding auf unsere Seite kippt. Dazu sind wir in der Lage, dazu haben wir die Spieler. Dazu tun wir uns perfekt vorbereiten. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir aus Ulm nach Hause fahren und haben was in der Hand.
Hilft es uns, dass wir im Hinspiel verloren haben und sowieso ein bisschen Frust haben, was gut machen zu wollen? Hilft es uns, dass Ulm eine spielstarke Mannschaft ist, weil du anfänglich sagtest, da tun wir uns einfacher? Und hilft es uns, dass Ulm in der Euphorie des Aufsteigers mittlerweile auf Platz 2 vielleicht sogar mehr Druck hat, als wir den annehmen müssen?
Ah nee, dass wir jetzt verloren haben, hilft gar nichts, sag ich mal. Ja. Und auch die ganzen Begleiterscheinungen sind eigentlich alles Makulatur.
Alles, was man reinredet,
Das ist einfach ein neues Spiel jetzt. Ja. Ja. Das geht bei 0-0 los. So, die haben ihre Höhen gehabt, mehr Höhen. Wir haben unsere Höhen, Tiefen, ab und zu mal Rückschläge. Aber man darf auch nicht vergessen, wir sind super in der Spur drin. Ja. Wenn auch mal ein Spiel nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem, am Ende steht der Dreier. Und das ist entscheidend. Im Fußball ist ein Ergebnissport. Ergebnisse sprechen da auch für uns. Und von daher, nicht so viel reininterpretieren, hinfahren, Job erledigen, Mentalität zeigen, alles reinhauen, was man hat. Und dann bürgt unsere Klasse dafür, dass wir dort auch bestehen.
Das klingt nach einer Strategie. Das hört sich verdammt gut an. Kleppo, dein Appell an die Fans für Sonntag. Was brauchen wir an Unterstützung in Ulm?
Ja gut, wir brauchen die Unterstützung, die wir eigentlich immer erfahren hier. Ja, auch auswärts werden wir ja auch sehr gut supportet. Und das wird auch in Ulm so sein. Ja. Aber entscheidend ist, dass jeder bei uns, jeder Einzelne, der da aufläuft oder der draußen ist oder der vielleicht auch zu Hause ist, das so annimmt, dass wir gemeinsam da das Ding wuppen.
Gemeinsam, du hast es gesagt, freuen wir uns auf Ulm am Sonntag 19:30 Uhr, wilde Uhrzeit. Aber die nehmen wir an, freuen wir uns auf das Spiel. Kleppo, danke an dich. Tolle Geschichte, toller Mensch. Wir hoffen, dass du lange gesund bleibst, nachdem wir jetzt erfahren haben, dass du nicht der bist, der den Garten dreimal umgräbt am Tag. Sehr, sehr stark. Ja, das war's. Podcast Nummer 24, präsentiert von JBB, der Steuerberatung hier in Sandhausen. Und ja, war spannend, mal die Einblicke von dir zu bekommen. Und ich bin beeindruckt. Habe auch heute wieder so gefühlte Gänsehaut, weil ich immer total happy bin, wenn Menschen eine Geschichte erzählen. Und Kleppo, du hast eine Geschichte erzählt. Danke dir.
Danke sehr, war sehr schön. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.